In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Beschlagnahme gehen. Wir haben es gerade in der Gesprächsfolge schon besprochen. Vermögen kann man natürlich auch erstmal abstrakt abschöpfen, indem ein Gericht die Einziehung anordnet, man sich dann also einen Titel holt und aus dem heraus vollstreckt. Das ist dann bei der sogenannten Einziehung von Wertersatz der Fall. Oder aber diese Vermögenswerte und Gegenstände sind bereits im Besitz der Strafverfolgungsbehörden. Und dann ist das mit der Verwertung natürlich einfacher, weil man das, was man hat, dann auch direkt verwerten kann. Wie diese Verwertung läuft, ist dann übrigens Teil der Strafvollstreckung, regelt sich nach der Strafvollstreckungsordnung und ist eine ganz eigene Materie. Wie aber bekommen die Strafverfolgungsbehörden den Besitz an den Sachen anderer Personen? Natürlich bedarf es dazu entsprechender Ermächtigungsgrundlagen und diese Ermächtigungsgrundlagen sind die Vorschriften zur Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenständen. Grundsätzlich unterscheiden muss man dabei zunächst, aus welchem Grund eine Beschlagnahme oder eine Sicherstellung erfolgen soll. Im Wesentlichen sind es zwei Aspekte, die eine Rolle spielen könnten, aber beide können auch kumulativ vorliegen. Der erste und auch klausurrelevantere, weil er unmittelbar mit den Ermittlungen zusammenhängt, ist die Sicherstellung und Beschlagnahme von Gegenständen zu Beweiszwecken, geregelt in § 94 StPO. Hier geht es ausschließlich um die Frage, ob es sich um ein Beweismittel handelt, ob also beispielsweise die Tatorte zwecks Untersuchung beschlagnahmt werden, ob Spuren beschlagnahmt werden, ob DNA, die am Tatort aufgefunden wird, gesichert werden kann und Ähnliches. Der zweite Aspekt, der eine Rolle spielen kann, ist die Sicherstellung oder Beschlagnahme zum Zwecke der Einziehung, also weil eben ein Vermögenswert später eingezogen werden soll, weil er entweder aus einer Straftat herrührt oder es sich um ein Tatwerkzeug handelt. Da sind wir wieder bei der Idee, dass sich Verbrechen nicht lohnen darf, also das, was ein Beschuldigter aus einer Tat erlangt hat, soll ihm im Ergebnis nicht verbleiben. Und genauso wenig soll ihm natürlich die Waffe, mit der er einen anderen verletzt oder getötet hat, nicht anschließend nach rechtskräftiger Verurteilung wieder ausgehändigt werden, als sei nichts gewesen. Gerade bei dem Beispiel der Tatwaffe sieht man aber auch, dass beide Beschlagnahmegründe parallel, also kumulativ, vorliegen können. Wenn die Polizei in den Tatort kommt und die Tatwaffe an sich nimmt, beschlagnahmt sie die Tatwaffe natürlich erstmal zu Beweiszwecken. Ermöglicht werden soll dann die kriminaltechnische Untersuchung zu den Fragen, ob sich Fingerabdrücke des Beschuldigten daran befinden, ob sich DNA des Beschuldigten daran befindet, ob sich möglicherweise nach einer ballistischen Untersuchung herausstellt, dass das auch genau die Waffe war, mit der der Schuss abgegeben wurde und so weiter. Das alles sind Beweiszwecke im Sinne des § 94 StPO. Und daneben tritt dann eben in diesen Fällen die Sicherstellung und Beschlagnahme nach § 111b mit dem Ziel, auch am Ende einer Hauptverhandlung die Tatwaffe nicht herausgeben zu müssen, sondern eben zu verwerten, zu vernichten oder unbrauchbar zu machen. Also würde man in einer solchen Konstellation die Beschlagnahme auch auf beide Rechtsgrundlagen stützen. Die Beschlagnahme würde also auf Grundlage von § 94 als Beweismittel, als auch auf Grundlage von § 111b als Einziehungsgegenstand erfolgen. Und wenn sich dann nach Rechtskraft des Urteils die Beschlagnahme als Beweismittel erledigt hat, bleibt die Waffe trotzdem wegen der Einziehung faktisch aufrechterhalten. Die zweite Unterscheidung, die bei dieser Thematik eine Rolle spielen kann, ist, man merkt das schon an meinem Herumgedruckse die ganze Zeit, die zwischen der Sicherstellung und der Beschlagnahme. § 94 regelt die Sicherstellung im weiteren Sinne, also die Sicherstellung im Sinne einer Gewahrsamsbegründung durch die Strafverfolgungsbehörden, egal auf welche Weise. Und aus § 94 Absatz 2 ergibt sich dann die Unterscheidung zwischen einer Sicherstellung im engeren Sinne und der Beschlagnahme. Gibt es einen entgegenstehenden Willen des von der Maßnahme Betroffenen? Also wird der Gegenstand nicht freiwillig herausgegeben oder ist die Person, deren Sache beschlagnahmt werden soll, gerade nicht zu einer Willensbildung in der Lage, weil sie zum Beispiel bewusstlos ist oder einfach auch nicht vor Ort? Dann handelt es sich lediglich um eine Sicherstellung. Gibt es hingegen einen ausdrücklichen entgegenstehenden Willen? Dann muss dieser durch eine entsprechende Anordnung zur Erzwingung der Herausgabe überwunden werden. Und diese Anordnung ist dann eben die Beschlagnahme. In den meisten Fällen erfolgt diese Beschlagnahmeanordnung unmittelbar durch die Polizeibeamten vor Ort, weil in der Regel eben auch ein Beweismittelverlust droht. Deshalb sind auch die Regelungen zum Richtervorbehalt nach § 98 StPO im Fall des Beschlagnahmerechts etwas weiter gefasst. Ein Polizeibeamter muss in dem Fall, dass ein Beschuldigter mit einer Waffe in der Hand vor ihm steht, nicht erst den Richter anrufen und fragen, ob er ihm die wegnehmen kann, sondern er wird ihm die Waffe abgenommen haben. Damit aber ist die Beschlagnahme auch schon faktisch vollzogen und es bedarf keiner richterlichen Anordnung mehr. Die von der Beschlagnahme betroffenen Personen haben aber jederzeit die Möglichkeit, gemäß § 98 Absatz 2 eine richterliche Bestätigung der Beschlagnahme zu beantragen. Dann ergeht also ein richterlicher Beschluss zu der Frage, ob die Beschlagnahme auf der Grundlage von Gefahrenverzug durch Polizei oder Staatsanwaltschaft rechtmäßig war und die Beschlagnahme fortdauern soll. Und wenn dies bejaht wird, liegt nun ein richterlicher Beschlagnahmebeschluss vor, der wiederum mit der Beschwerde angegriffen werden könnte. Bei den Beschlagnahmen zum Zwecke der Einziehung erfolgt das Ganze letztlich ebenso. Sobald die tatsächliche Sicherstellung erfolgt ist, haben die Betroffenen die Möglichkeit, entsprechende richterliche Bestätigung zu beantragen. Dass tatsächlich Beschlagnahmebeschlüsse schon von vornherein, also beispielsweise zusammen mit den Durchsuchungsbeschlüssen vorliegen, ist rein praktisch eher die Seltenheit. Denn Beschlagnahmebeschlüsse müssen auch hinreichend bestimmt sein. Man kann also nicht in einen Beschluss hineinschreiben, dass man irgendein Mobiltelefon zu beschlagnahmen beabsichtigt, sondern dieses Mobiltelefon müsste schon genau mit Marke, Gerätenummer und so weiter bezeichnet werden. Umgekehrt, wenn das möglich ist, dann sollte man auch von vornherein einen gerichtlichen Beschlagnahmebeschluss beantragt haben. In der Regel wird aber erst im Rahmen der Durchsuchungen festgestellt, welche konkret aufgefundenen Gegenstände tatsächlich auch als Beweismittel in Betracht kommen. Und die werden dann erstmal unmittelbar beschlagnahmt. Praktisch bedeutet die Beschlagnahme die Ingewahrsamnahme durch die Strafverfolgungsbehörden. Die kann aber auf ganz unterschiedliche Weise geschehen. Normalerweise natürlich nimmt die Polizei einen Gegenstand an sich, der wird dann asserviert, bekommt eine Asservatennummer und landet dann auf der Asservatenstelle und kann von dort aus abgerufen werden, entweder für kriminaltechnische Untersuchungen oder für die Hauptverhandlung als Augenscheinsobjekt und so weiter. Beschlagnahmen erfolgen aber beispielsweise bei Kapitalverbrechen auch, weil ein Tatort untersucht werden soll. Die Beschlagnahme des Tatortes ist dann das, was man auch in Krimis wie auch in Natura regelmäßig sieht, nämlich die Absperrung eines Bereichs durch polizeiliches Flatterband. Oder wenn eine Wohnung versiegelt wird, handelt es sich eben hierbei um eine Beschlagnahme der Wohnung als Tatort. Und es gibt sogar die Möglichkeit, die gelegentlich zum Beispiel bei Autos genutzt wird, dass die Strafverfolgungsbehörden diese gar nicht an sich nehmen, sondern eben einfach mit einem Siegel versehen, aber dann im Besitz des von der Maßnahme Betroffenen belassen. Dann ist das Auto entsprechend gesiegelt, unterliegt einem Veräußerungsverbot, und das Entfernen des Siegels und das trotzdem Weiterverkaufen oder Entfernen des Autos wäre dann seinerseits eine Straftat, nämlich eben strafbar als Siegelbruch oder als Verwahrungsbruch. Im Rahmen der Klausur spielt insbesondere eine Vorschrift immer wieder eine Rolle, und zwar wegen ihrer Verknüpfung mit den Zeugnisverweigerungsberechtigten. § 97 StPO, also das Vorliegen sogenannter Beschlagnahmeverbote. Also, Informationen, Briefe, Schriftverkehr, ärztliche Untersuchungsberichte und so weiter, die sich im Besitz von Zeugen befinden, die ein Zeugnisverweigerungsrecht haben, sei es nach § 52 StPO als Angehörige oder sei es nach § 53 StPO als Berufsgeheimnisträger, sind beschlagnahmefrei. Es darf also nicht das Zeugnisverweigerungsrecht umgangen werden, indem man einfach die schriftlichen Unterlagen bei den Zeugen beschlagnahmt. Umgekehrt im Fall der Berufsgeheimnisträger und dem Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO, wir sprachen an anderer Stelle schon mal darüber, wenn ein Arzt von dem Beschuldigten von der Schweigepflicht entbunden wird, entfällt damit auch das Beschlagnahmeverbot. Der Arzt wäre dann also auch zur Aushändigung der Patientenakte verpflichtet, weil die Zeugnisverweigerungsrechte von Berufsgeheimnisträgern durch die Beschuldigten disponibel sind. Außerdem müssen wir bei der Gelegenheit noch über eine Zwischenstufe zwischen der Beschlagnahme und der Durchsuchung reden, nämlich über § 110 StPO. Wie gesagt, dient die Durchsuchung beispielsweise einer Wohnung ja in der Regel dazu, Beweismittel aufzufinden. Nun erschließt sich bei verschiedenen Gegenständen nicht auf den ersten Blick, ob es sich bei ihnen um Beweismittel handelt oder nicht. Beispielsweise Festplatten, denen sieht man nicht an, was sich darauf befindet. Oder eine Reihe von Aktenordnern, dann weiß man auch nicht, was ist jetzt genau das Beweisrelevante. Damit die Polizei quasi nicht über Jahre hinweg in der durchsuchten Wohnung einziehen muss, um dort in aller Ruhe Festplatten auszuwerten, besteht die Möglichkeit nach § 110 StPO, diese Gegenstände erstmal im Rahmen einer noch andauernden Durchsuchung mitzunehmen. Das heißt, faktisch nehmen die Polizei und die Staatsanwaltschaft die Festplatten mit. Es ist aber zu diesem Zeitpunkt noch keine Sicherstellung oder Beschlagnahme nach § 94 zu Beweiszwecken erfolgt, sondern die Mitnahme dient erstmal nur zur weiteren Durchsuchung eben genau dieser Festplatten. Und erst wenn diese Durchsicht erfolgt ist und man festgestellt hat, dass sich tatsächlich beweisrelevante Daten auf der Festplatte befinden, würde in einem nächsten Schritt die Beschlagnahme der Festplatte nach § 94 StPO erfolgen. Insofern verlängert § 110 StPO eine begonnene Durchsuchung, gegebenenfalls sogar um mehrere Monate, bis dann eine Entscheidung darüber getroffen ist, welche Gegenstände tatsächlich als Beweismittel in Betracht kommen oder nicht. Für die Klausur relevant ist beim Beschlagnahmerecht natürlich die Frage der Beweisverwertbarkeit und dabei eben insbesondere die Frage des § 97 StPO. Es handelt sich dabei übrigens um ein Beweismittelverbot. Es ist also kein Raum für eine Abwägung mit anderen Rechtsgütern oder der Schwere des aufzuklärenden Delikts, wie bei den Beweismethodenverboten, sondern wenn die gesetzlichen Voraussetzungen des Beschlagnahmeverbots vorliegen, ist es ohne Wenn und Aber ein unzulässiges und damit auch unverwertbares Beweismittel. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des § 97 StPO sollte man aber auch im Hinterkopf behalten. Es geht hier um Beweismittel und Schriftstücke, die sich auch tatsächlich im Gewahrsam des Zeugen befinden. Also, ein Brief mit einem Geständnis, den der Beschuldigte an seine Ehefrau geschrieben hat, kann bei der Ehefrau nicht beschlagnahmt werden. Wenn dieser Brief allerdings an die Ehefrau adressiert ist, aber noch bei dem Beschuldigten liegt, greift § 97 StPO gerade noch nicht, weil er eben nicht im Besitz der zeugnisverweigerungsberechtigten Person war. Dieser Brief könnte also beschlagnahmt werden und wäre dann ganz normal Beweismittel. Schließlich spielt die Frage der Beschlagnahme im prozessualen Gutachten in der Klausur eine Rolle. Die Idee, die klausurmäßig dahinter steckt, ist, dass man als Staatsanwältin oder Staatsanwalt bei Abschluss des Ermittlungsverfahrens alle mittlerweile und noch beschlagnahmten und sichergestellten Beweismittel einmal anguckt und sich die Frage stellt, brauche ich das noch oder kann das weg? Und alles, was man zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr braucht, kann dann auch schon wieder herausgegeben werden. Bei allen anderen Gegenständen, die man noch braucht, muss man dann gucken, ob möglicherweise zwischenzeitlich ein Widerspruch gegen die Beschlagnahme eingelegt wurde, weil dann mit der Anklagebegleitverfügung noch eine ergänzende Beschlagnahmebestätigung beantragt werden müsste, entweder auf Grundlage von § 94 als Beweismittel oder auf Grundlage von § 111b als Einziehungsgegenstand oder auf Grundlage von 94 und 111b als Beweismittel und Einziehungsgegenstand. Andernfalls könnte die Herausgabe erfolgen und die regelt dann der § 111n StPO. Aber das soll es an dieser Stelle erstmal für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, positive Bewertungen bei den diversen Podcast-Playern und auch sonstiges Feedback und gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Für heute vielen Dank. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Die Prozessbeteiligten, bitte.